WDR 5. Neugier genügt. Mit Achim Schmitz-Förte.
Ob ich Vertrauen habe in andere Menschen? Tja, was soll ich sagen? Mein Auto kommt morgen in die Werkstatt und ich hoffe, dass der Mechaniker da beim Reifenwechsel die Schrauben auch richtig festzieht. Wenn ich auf dem Stuhl eines Zahnarztes liege, tja, dann bin ich entspannter, wenn es ein Arzt ist, dem ich auch tatsächlich vertraue. Noch schlimmer, bei irgendwelchen Operationen, wo man langsam in die Narkose wegsinkt, da hat man gar keine andere Chance mehr, als irgendwie denjenigen zu vertrauen, die da ans Werk gehen. Aber auch im ganz normalen Leben ist Vertrauen eigentlich hilfreich, so erlebe ich das. Und ich habe jetzt jemand zu Gast in der Redezeit in Neugier genügt, die heißt Eva Schulte-Austum. Und die hat ja für einen Abschnitt ihres Lebens, genau dieses Leben, ihre Tätigkeiten, ganz dem Begriff Vertrauen gewidmet. Ich möchte Sie erstmal begrüßen, Frau Schulte-Austum. Willkommen bei uns.
Guten Morgen.
Wieso ist dieses Vertrauen und die Suche danach für Sie so wichtig?
Weil Vertrauen die Grundlage jeder Beziehung ist, egal ob beruflich oder privat. Jeder Partnerschaft, jeder Beziehung zwischen Eltern und Kindern, zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Und weil es unser Leben so viel leichter macht. Weil wo wir vertrauen, da denken wir nicht nach. Da macht Vertrauen den Kopf frei, es lässt uns durchatmen. Und es schenkt uns Momente der Sorglosigkeit.
Das ist eine sehr positive Beschreibung, aber Sie haben nun was gemacht, was nicht jeder macht. Sie haben nämlich, um sich diesem Thema Vertrauen zu widmen, eine Berufstätigkeit aufgegeben, einen Job gekündigt und ziemlich viel Geld investiert. Was haben Sie da gemacht und warum vor allem?
Dass ich mich mit Vertrauen beschäftige, hat angefangen, als ich 13 war. Damals, wie das so ist, häufig, wenn wir uns mit Vertrauen beschäftigen, war mein Vertrauen ja ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Damals hat jemand nicht nur mein Vertrauen missbraucht, sondern auch mich. Und das hat dazu geführt, dass ich mich komplett zurückgezogen habe, mit niemandem mehr gesprochen, mich eingeigelt. Und irgendwann, das war so 2 Jahre später, echt an den Punkt kam, dass ich so dachte, so kann es nicht weitergehen. Also entweder ich mache so weiter und dann ist das aber kein Leben. Oder aber ich lerne wieder zu vertrauen, mir selbst und anderen und kann auch wieder lachen.
Das haben Sie in der Klarheit als 15-Jährige gedacht?
Ja, ich hatte Begleitung, ne? Wie das so ist. Also ich hatte eine sehr gute Therapeutin, die mir damals, ohne dass ich mit ihr über den Hintergrund meines Vertrauensverlustes gesprochen habe, aber die mir geholfen hat, so stückchenweise wieder Vertrauen in mich zu gewinnen und in meine eigene Wahrnehmung. Und dann war mit 15 wirklich der ganz klare Wunsch da, okay, ich will das wieder lernen und vor allen Dingen, wenn ich das hinkriege, also wenn ich die Zeit überlebe, das war damals nicht ganz klar, und das hinkriege, dann will ich irgendwann um die Welt reisen, ein Buch darüber schreiben und anderen Leuten zeigen, wie Vertrauen funktioniert. Damit sie eben nicht diesen langen Weg gehen müssen, sondern für gute Beziehungen und für ein glückliches Leben eine Abkürzung haben.
Also der Hintergrund ist ein tiefgreifendes Erlebnis, das Sie hatten. Der Hintergrund ist, dass Sie selber darum kämpfen mussten, Vertrauen wieder aufzubauen zum Leben an sich und vor allem zu anderen Menschen um Sie herum. Richtig zusammengefasst?
Absolut.
Was haben Sie dann gemacht? Also jetzt, wie gesagt, Sie haben Ihren Job gekündigt, Sie haben eine ganze Anzahl aufwendiger Reisen unternommen. Was war das für ein Projekt oder was ist das für ein Projekt?
Das Projekt ist insofern abgeschlossen. Also ich habe es World Trust Project getauft, was nichts anderes heißt als auf deutsche Welt Vertrauensprojekt. Ich habe die englische Variante genommen, weil ich eben international unterwegs war. Und ich bin in 9 der vertrauensstärksten Länder der Welt gereist. Das heißt Länder, in denen Menschen die Kunst, einander zu vertrauen, beherrschen. Und welche das sind, das wusste ich aus der Forschung. Über 350 Interviews habe ich weltweit geführt. Also mit einem Management-Experten und Bestseller-Autor, Reinhard Sprenger, der mal über Vertrauen und Führung geschrieben hat. Über den Gründer der DM-Drogeriemarktkette, Götz Werner. Aber auch mit eben Menschen international, mit einem Shaolin-Mönch, Xi Jinping. Oder mit einem der bekanntesten Herzchirurgen in den USA. Weil um jemand an den eigenen Motor des Körpers zu lassen, das ist ja das Herz, braucht es eine Menge Vertrauen. Und über 350 Interviews habe ich weltweit geführt mit Vertrauensforschern, Experten aus Politik, Wirtschaft und den Medien und auch mit Menschen aus dem Alltag, weil jeder hat ja seine eigene Geschichte.
Warum haben Sie das gemacht?
Weil ich wissen wollte, wie Vertrauen funktioniert. Ich wollte wissen, worauf kommt es wirklich an? Weil ich habe über 15 Jahre alles, was ich an Vertrauensforschung finden konnte, gelesen. Also sämtliche Studien, sämtliche Ergebnisse, wo andere irgendwie Romane geschmökert haben, habe ich gesagt, ich stürze mich in die Forschung. Ich will wissen, wie es funktioniert. Und zwar nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern was sagen Wissenschaftler? Was haben die herausgefunden? Und wie kann uns das eigentlich im Miteinander helfen? Und je mehr ich geforscht habe, desto mehr Fragen hatte ich, auf die ich eigentlich keine Antworten fand. Wo ich irgendwann so dachte, jetzt muss ich dem Vertrauen selber auf den Grund gehen. Also jetzt ist einfach die Zeit, das, was ich mir mit 15 geschworen habe, selber umzusetzen.
Verstehen Sie das, was Sie da gemacht haben, als ein wissenschaftliches Projekt? Oder stimmt eher die Wahrnehmung, die ich hatte, als ich darüber gelesen habe, dass Sie ja so eine Art journalistisches Vorhaben da verwirklicht haben, nämlich sich der Realität anzunähern, indem Sie mit vielen Leuten sprechen und diese Geschichten dann erzählen?
Genau, das ist richtig. Also es ist eher die journalistische Herangehensweise, schon wissenschaftlich fundiert mit einem Fragebogen, den ich für die Interviews hatte, um sie vergleichen zu können. Aber eben nicht in Richtung Doktorarbeit und schwierige Sprache und hochkomplex, sondern mein Ziel war es, dieses komplexe Thema Vertrauen für jedermann greifbar zu machen. Es verständlich zu machen und Beispiele aus dem Alltag zu finden und Geschichten zu erzählen, in denen wir uns alle wiedererkennen können.
Dann helfen Sie mir doch, den Ausgangspunkt zu verstehen. Sie sagen, Sie haben selber dann Forschung zur Kenntnis genommen. Das war nämlich nötig, um die Länder auszusuchen, in die Sie sich dann begeben wollten. Nun frage ich mich, Vertrauen ist etwas nicht nur möglicherweise Fragiles, sondern auch sehr Persönliches. Wie erforscht man denn, ob die Menschen in Land X oder in Land Y vertrauen? Haben Sie das nicht viel zu abstrakt, um das zu greifen?
Also für die Forschung, die ich zu Rate gezogen habe, um die Länder auszuwählen, gibt es eine Frage, die in der größten weltweiten Wertestudie international abgefragt wird. Und die Frage lautet, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr vertrauen Sie anderen Menschen? So, 1 heißt gar nicht, 10 heißt absolut. Und die Länder, die als vertrauensvoll beschrieben werden, liegen auf der Skala von 1 bis 10 bei mindestens 6. Das heißt über dem Durchschnitt. Und das sind weltweit tatsächlich nur 10. Also bei knapp 180 Ländern, die wir haben, ist das jetzt nicht unbedingt viel. Und die Idee war, genau in diese Länder zu reisen, um mir anzugucken, was machen die Menschen dort anders? So, was ist ihr Geheimnis für gelingende und vertrauensvolle Beziehungen? Und was können wir von denen lernen? Weil Deutschland ist im internationalen Ranking, also knapp 100 Länder sind gerankt worden in der Studie, auf Platz 20.
Also die Methode war genau diese Frage zu stellen und dann machen Sozialwissenschaftler oder Menschen, die sich mit Umfragen auskennen, ja immer so eine Mischung. Die machen immer so eine Gruppe von typischen Zeitgenossen, die gefragt werden. Dann macht man daraus eine Statistik und dann kommt man zu einem Ergebnis.
Genau, das war die Grundlage, mit der ich die Länder ausgewählt habe. Aber die Fragen, die ich den Leuten gestellt habe, die waren eher journalistisch und viel persönlicher.
Die Fragen möchte ich nämlich jetzt wissen. Was haben Sie denn gefragt?
Was ich gefragt habe, was bedeutet Vertrauen für dich? So, also einfach mal denjenigen kommen zu lassen. Assoziationen, also die Gedanken, die kommen, abzubilden. Auch zu fragen, was bedeutet eigentlich Misstrauen für dich? Wann vertraust du anderen Menschen und woran machst du das fest? Und wann misstraust du anderen Menschen und woran machst du das fest? Und erzähl mir mal die schönste Geschichte, die du jemals zum Thema Vertrauen erfahren hast. Und auch so Dinge wie nimmst du deine Landsmänner, Landsfrauen wahr? Also wie nimmst du die Leute wahr, die mit dir in deinem Land leben? Und auch, und das war für mich sehr spannend, wie nimmst du eigentlich, also hast du schon mal Kontakt zu Deutschen gehabt und wie nimmst du sie wahr? Das Spannende für mich an der Frage war, ich wollte wissen, ob dass wir nicht so viel Vertrauen haben, auch in anderen Ländern so gesehen wird und wie man uns eigentlich einschätzt. Und das Bild von uns Deutschen im Ausland ist viel besser als das, was wir uns selber oftmals zugestehen.
Was für Antworten haben Sie denn bekommen?
Für Vertrauen, Ehrlichkeit ist wichtig, Verschwiegenheit ist wichtig, ein respektvoller Umgang, ein wertschätzendes Miteinander, dass jemand da ist, wenn es drauf ankommt, dass uns jemand den Rücken stärkt, auch wenn es für ihn unbequem wird. Dass uns jemand nicht bewertet, nicht verurteilt, sondern uns erstmal die Chance gibt, uns kennenzulernen.
Und was haben Sie für Antworten über Deutsche bekommen?
Dass wir sehr zuverlässig sind, dass wir sehr pünktlich sind und dass uns das generell erstmal vertrauenswürdig macht. Dass uns manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit gutstehen würde und dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht erstmal den Menschen und dann die Aufgabe sehen sollten.
Kann es sein, dass Ihre Gesprächspartner einfach zu höflich waren?
Nein, das definitiv nicht. Die waren sicherlich nett und freundlich im Sinne von vertrauensvoll, aber die waren teilweise schon sehr ehrlich, so dass ich auch über eigene Geschichten, Dinge, auf die sie nicht stolz waren, wo sie selber erzählt haben, wie sie Vertrauen verloren haben. Also wie sie falsch gehandelt haben und dadurch viel Vertrauen verloren haben. Auch solche Geschichten habe ich gehört.
Was waren denn, welches waren die Länder, die Sie da besonders herausgegriffen haben?
Ich war in Vietnam, Kanada und den USA. In Schweden, in der Schweiz und in Dänemark. In den Niederlanden, in Norwegen und auch hierzulande in Deutschland war ich unterwegs.
Und wie haben Sie Ihre Gesprächspartner gefunden oder ausgewählt?
Sehr unterschiedlich. Bei den Vertrauensforschern wusste ich anhand der Studien, der Forschung, die ich im Vorfeld gelesen hatte, welche Aspekte von Vertrauen möchte ich mir nochmal genau angucken, weil es ging um zwischenmenschliches Vertrauen. Also Vertrauen zwischen zwei oder mehr Personen. Und dadurch hatte ich eben schon die ersten Ansprechpartner, habe sie angeschrieben, also per Mail, manchmal habe ich auch angerufen, je nachdem, ob ich sie per Mail erreicht habe, ob ich eine Rückmeldung bekam. Und das hatte ich mir im Vorfeld alles einfacher vorgestellt. So, also wenn mir jemand eine Mail schreibt, dann antworte ich. Wenn ich viel um die Ohren habe, dann vielleicht nicht direkt, aber ich antworte. Bei Vertrauensforschern hatte ich das vorausgesetzt. Das war nicht immer der Fall. Aber die Erfahrungen mit den Leuten, die ich getroffen habe und auch mit denen ich telefoniert habe, die waren großartig. Also sehr hilfsbereite Wissenschaftler. An der Stelle sei gesagt, das ist in der Wissenschaft nicht immer selbstverständlich, weil die Wissenschaftler oftmals mit ein bisschen Abstand auf die Praxis gucken und sehr gerne untereinander netzwerken, nicht immer so zugänglich sind für andere. Und da muss ich sagen, die haben sich ein Bein ausgerissen, mich nach Kräften unterstützt. Andere Experten, also aus Politik, Wirtschaft und den Medien, habe ich mir durch Interviews, die ich mal gelesen habe, rausgesucht, durch Menschen, die mich im Laufe meiner eigenen Laufbahn beeindruckt haben. Und mir war wichtig, unterschiedliche Bereiche abzubilden. Also sowohl Vertrauen in den Medien oder in die Medien war in den letzten Jahren immer wieder ein großes Thema. Da wollte ich dann wissen, okay, wie sehen das eigentlich Leute aus den Medien selber? Also ich habe Journalisten interviewt in Deutschland, aber auch in Dänemark, Schweden und beispielsweise Vietnam. Aus der Politik hatte ich einen Regionalpolitiker und einen, es war in Schweden, ich überlege gerade, was es war, Bundesebene, genau. Mit dem habe ich auch über die schwedische Politik gesprochen, weil die Schweden unglaublich viel Vertrauen in die Politik und in die Politiker haben. Und ich wollte wissen, was machen die Schweden anders?
Frau Schulte-Ostrom, ich werde immer ein wenig nervös, wenn ich Formulierungen höre wie die Politiker und die Schweden. Sie wissen, worauf ich hinaus will.
Ich weiß genau, worauf Sie hinaus
wollen. Kategorien, die so groß sind und dann auch wiederum so pauschal, dass am Schluss möglicherweise auch nur eine sehr pauschale Erkenntnis bei rauskommt. Wie haben Sie das gehandhabt, das Problem?
Ich habe die Menschen nach ihren Geschichten gefragt, weil jede Forschung, jede noch so große Studie besteht aus kleinen, vielen Geschichten. Darauf geht sie zurück. Und im Grunde ist jede Geschichte, die ich von den Menschen gehört habe, auch nur ein Datensatz mit einer Seele. Und ich habe nicht den Anspruch, und das ist vielleicht an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das ganze Projekt hochwissenschaftlich ist. Gut, dass Sie es auch zu Beginn nochmal gesagt haben. Ich habe 350 Menschen befragt und jeder von ihnen hat seine Geschichte. Zum Thema Vertrauen, zum Thema Misstrauen, zum Thema, was ihm in seinem Leben widerfahren ist. Aber wenn wir all diese Geschichten übereinander legen, und da wird's spannend, finden wir neun Rezepte, die international darüber entscheiden, ob wir Menschen vertrauen oder ob wir das Vertrauen von anderen gewinnen. Und das ist die Quintessenz meines Projektes.
Das wiederum ist dann Ihre Leistung, das da herauszulesen oder Ihre Interpretation. Was sind diese neun Punkte, die Sie da zusammengefasst haben am Schluss?
Das erste ist Verschwiegenheit. Das zweite ist Ehrlichkeit. Das dritte Respekt. Das vierte Transparenz. Das fünfte Reliabilität, also Zuverlässigkeit über einen längeren Zeitraum. Das sechste, Aufrichtigkeit. Das siebte, Unterstützung. Das achte, Empathie. Und das neunte, Neutralität.
Das sind also Ihre Komponenten, sozusagen die Zutaten, die vorhanden sein müssen oder die hilfreich sind, damit nachhaltiges und dauerhaftes Vertrauen zwischen Menschen entsteht?
Genau.
So etwas wie, wie haben Sie es genannt?
Reliabilität, ein super schweres Wort, gebe ich zu, kommt aus der Forschung.
Und kommt von reliable, verlässlich sein. Ne?
Richtig. Und wir Deutschen sagen oftmals zuverlässig. Und da möchte ich wirklich unterscheiden, weil ich kann einmal sagen, wir starten heute Morgen um 11 mit dem Interview und ich bin um 11 Uhr da. dann bin ich zuverlässig. Wenn wir Wiederholtermine haben und ich komme zu jedem pünktlich, dann bin ich reliabel. Dann bin ich also zuverlässig über einen längeren Zeitraum. Und wir vertrauen Menschen nicht, weil sie sich einmal an eine Absprache halten, sondern weil sie es wieder und wieder tun. Und das ist ein großer Unterschied.
Diese Komponenten kontrastieren mit einer Behauptung, die Sie aufstellen. Sie sagen nämlich, Vertrauen braucht gar nicht so eine lange Anlaufzeit. Sie kritisieren gerade den Spruch, Vertrauen muss man sich verdienen. Sie sagen, für Vertrauen kann man sich entscheiden. Man steht jemandem gegenüber, man guckt ihn an oder sie und sagt, ja, der Person vertraue ich. Wie passt das zusammen?
Erklärt durch die Forschung. Der einfachste und schnellste Weg, Vertrauen zu gewinnen von anderen, ist sich bewusst zu entscheiden, dem Gegenüber zu vertrauen. Vertrauen schafft Vertrauen. Menschen spiegeln sich. Es hat mit den Spiegelneuronen, die ganz vorne im Stirnlappen, also im präfrontalen Kortex sitzen, zu tun. Das heißt, das Verhalten, was wir bei jemand anderem sehen, das übernehmen wir oftmals unbewusst. Und die Forschung zeigt, wenn wir uns dazu entscheiden, einer Person zu vertrauen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie uns nicht enttäuschen wird. Was nicht heißt, dass es nicht passieren kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, gute Erfahrungen zu machen, ist deutlich größer, wenn wir jemandem vertrauen, als wenn wir jemandem von Grund auf misstrauen. Und die neuen Vertrauensrezepte, die können uns helfen, selber vertrauenswürdig zu reagieren. Das heißt, es anderen Leuten leichter zu machen, diese Entscheidung zu treffen. Sie können uns aber auch als Kompass dienen, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, können wir jemandem vertrauen oder nicht, das nochmal anhand dieser neuen Rezepte abzuprüfen. Und da geht es nicht darum, dass jemand alle neuen beherrschen muss, sondern ein Gefühl dafür zu bekommen, wem können wir vertrauen und werden sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht.
Eine Menge Menschen würden sagen, und da ist das Wort jetzt schon verräterisch, ein gesundes Misstrauen, hilft mir, mein Leben gut zu bewältigen, ich werde selten enttäuscht, ich gehe weniger Risiken ein, ich kann mein Leben besser kontrollieren. Was sagen Sie dazu?
Bin ich völlig bei Ihnen. Also ein gesundes Misstrauen ist sehr klug. Ich bin zwar Vertrauensexpertin, aber ich bin eine Verfechterin des klugen Vertrauens. Das heißt, nicht blind, nicht unreflektiert zu vertrauen, sondern sich bewusst zu werden und sich bewusst zu sein, das kann man lernen, wem ich eigentlich guten Gewissens vertrauen kann und sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht werde.
Nach Ihrer Weltsicht, Ihrer Lebenseinstellung, was habe ich davon, was haben Sie davon, wenn Sie in der Lage sind, Menschen zu vertrauen?
Ganz simpel. Wir machen mal die Gegenprobe. Sie haben eben eine sehr schöne Einleitung dazu gemacht. Wenn wir nicht vertrauen, dann können wir morgens nicht den Wasserhahn aufdrehen, weil wir ja nicht wissen, ob das Wasser vergiftet ist. Wir können nicht in den Supermarkt gehen und einkaufen, weil wir ja nicht wissen, ob die Lebensmittel auch wirklich okay sind. Wir könnten nicht ins Auto steigen, weil wir nicht wissen, ob die Bremsen halten oder die Autowerkstatt beim letzten Mal auch den Motor gut kontrolliert hat. Und wir könnten auch in kein öffentliches Verkehrsmittel steigen, weil wir ja nicht wissen, ob der Bus- oder Bahnführer seinen Job eigentlich wirklich gut macht. Das heißt, ohne Vertrauen könnten wir in unserer heutigen Welt eigentlich nicht überleben. Oder unter Bedingungen, die mehr als schwierig sind. Das heißt, Vertrauen reduziert Komplexität und es ermöglicht uns, in unserer aktuellen heutigen Welt überhaupt erst leben zu können. Der zweite Punkt ist, Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung. Das heißt, wenn Vertrauen fehlt, wenn wir misstrauen, dann ziehen wir uns zurück, dann zögern, dann zweifeln wir, dann hinterfragen wir alles und trauen nichts und niemandem über den Weg. Und das ist nicht nur wahnsinnig anstrengend, es macht uns auf die Dauer auch einsam und krank. Das ist das, was die Forschung zeigt.
Das heißt ganz schlicht, Vertrauen in andere Menschen zu haben, ist gesund?
Ja, es hält uns gesund und es macht tatsächlich gesund.
Woher wissen Sie das?
Aus den Studien. Also ein amerikanisches Forscherteam beispielsweise hat herausgefunden, dass Menschen, die generell über ein hohes Vertrauen verfügen, bis zu 4 Jahre länger leben. Und dann hat man verschiedene Thesen aufgestellt, woran könnte das liegen. Das hat damit zu tun, dass Menschen, die viel Vertrauen in andere haben, mehr soziale, stabile Beziehungen führen. Und wir Menschen brauchen andere, um glücklich zu sein. Das heißt, da werden andere Prozesse im Gehirn aktiviert, wir fühlen uns geborgen, wir können Dinge, die uns belasten, teilen. All das reduziert den Stress. Und Stress ist einer der größten Mörder überhaupt. Also Stress kann töten und Stress, dadurch, dass es den kompletten Körper belastet, reduziert auch die Lebenswahrscheinlichkeit.
Sie haben uns erzählt, dass Sie in einer ganzen Reihe ausgewählter Länder gewesen sind, um genau dieses Thema Vertrauen zu erforschen. Natürlich ist die Idee dahinter, das in unterschiedlichen Kulturkreisen zu erleben. Mhm. Und da war ja nun zunächst mal eines nötig. Sie mussten das Vertrauen Ihrer Gesprächspartner gewinnen und die mussten Ihnen vertrauen, um ja, persönliche Gespräche ermöglichen zu können. Gibt es da Situationen, Begegnungen, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, die gibt es. Eine zum Thema, zum Vertrauensrezept Unterstützung hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich habe Mike Wieking getroffen. Mike Wieking ist der weltweit bekannteste Glücksforscher, mehrfacher Bestsellerautor. Und da ich wusste, dass Glück und Vertrauen sehr eng zusammenhängen, dachte ich mir, ich frage einfach den, der sich am besten da auskennt. Und er erzählte mir, Vertrauen ist der wichtigste Faktor für persönliches Glück. Weil es eben Nähe schafft, weil es Verbundenheit herstellt, weil es das Gefühl von Gemeinschaft herstellt. Und dann erzählt er mir Folgendes. Er sagte, ja, ein Grund, warum wir Dänen so viel vertrauen, ist, dass wir sehr unterstützend sind. Und meine Frage war, woran merkt man das? Und er sagt, wir Dänen zahlen gerne Steuern. So, und wer aus Deutschland kommt und hört, da zahlt jemand gerne Steuern, der wird erstmal hellhörig. So ging es auch mir. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir erklären kann, woran das liegt. Und er sagte, ja, wir Dänen sehen Steuern nicht als Belastung. Wir sehen es als Investition in eine gelingende Gemeinschaft. Das heißt, wer viel hat, trägt viel dazu bei. Wer wenig hat, trägt wenig dazu bei. Und uns Dänen ist es wichtig, dass jeder bei uns ein gutes Leben führen kann. Das heißt, kulturelle Angebote genießen. Deswegen sind Museen, Parks, teilweise auch Fahrradverleihe in Großstädten kostenlos. Und das ist so ein Aspekt, der mich wirklich überrascht hat, weil in Dänemark hat den höchsten Steuersatz in der gesamten EU. Und trotzdem zahlen sie gerne Steuern.
Dazu würde natürlich auch der Verstand ausreichen, der mir sagt, wenn ich sehr gute Straßen möchte und vernünftige Schulen und exzellente Universitäten und ein paar andere Sachen mehr, dann kostet das eben Geld und da muss ich zu beitragen.
Sagen Sie das mal anderen. Also ich erlebe in meinem Bekanntenkreis eher so, dass gerade die Leute, die viel verdienen, natürlich auch mehr Steuern zahlen. Und gerade die, die viel verdienen und viel Steuern zahlen, sind auch die, die sich immer wieder darüber beschweren.
Ich habe noch einen anderen Punkt. Und zwar habe ich gerade am vergangenen Freitag mit einem Kinderarzt gesprochen, der sich viel mit Erziehung beschäftigt. Und er hat geschildert, wie sehr eben eine liebevolle oder eine eben eher repressiv autoritäre Erziehung Menschen prägt. Und zwar von Kindesbeinen an, wie das die Weltsicht von vornherein in eine, seiner Meinung nach, in eine bestimmte Richtung lenkt. Und natürlich, das ist nicht schwer zu vermuten, natürlich hat er gesagt, Menschen, Kinder, die sehr repressiv mit Strafen und Druck, vielleicht sogar mit Schlägen erzogen werden, die sind eher misstrauisch und neigen eher Kontrolle und Autorität zu. Andere Menschen, die liebevoller erzogen werden, die haben diese Fähigkeit eher, sich dem Leben anzuvertrauen. Wenn das stimmt, wie funktioniert dann Ihre Behauptung, dass man sich einfach für Vertrauen entscheiden kann?
Ich gebe dem Arzt absolut recht. Also unsere Erziehung prägt uns enorm. Gerade die ersten 3, 4 Lebensjahre sind dafür wirklich entscheidend. Was aber nicht heißt, dass man im Nachgang nicht lernen kann zu vertrauen. Also auch lernen kann, sich dafür zu entscheiden. Denn egal, was wir erleben, und das finde ich unglaublich spannend, Vertrauen ist genetisch bedingt. Das heißt, wir haben einen Anteil in uns, etwa 10-15% unseres generellen Vertrauens in andere Menschen, die sind genetisch festgelegt. Der Rest ist davon abhängig, wo wachsen wir auf, mit wem verkehren wir, das heißt, welche Kontakte haben wir zu Freunden, in der Schule, im Bekanntenkreis. Und dann kommt der große, wichtige Punkt Haltung. Also wie gucken wir in das Leben oder auf das Leben? Und wie wir aufwachsen, in welchem Umfeld, das haben wir nicht in der Hand. Unsere Genetik haben wir auch nicht in der Hand. Aber die etwa 50%, die das Thema eigene Einstellung, also Haltung ausmachen, die können wir beeinflussen. Und daran lohnt es sich zu arbeiten.
Und jetzt beginnt der große Streit darum, zu fragen, woher weiß man, dass Gene für Vertrauen verantwortlich sind. Den Streit möchte ich mit Ihnen jetzt gar nicht führen, sondern wenn ich jetzt aus der Sendung gehe und mich geborgener in der Welt fühlen möchte und mehr Vertrauen zu Kollegen, zu anderen Menschen, zu Ärzten, zu all diesen Leuten haben möchte, was empfehlen Sie mir?
Auf die kleinen Momente im Alltag zu achten. Im Alltag lauern viele kleine Vertrauensfallen, Momente, wo wir uns respektlos verhalten, obwohl wir es gar nicht wollen. Ja, wir reden mit jemandem und tippen parallel die nächste WhatsApp oder SMS ins Handy. Oder ein Kollege kommt rein und wir begrüßen ihn, aber tippen noch die letzte Mail zu Ende. Also dieses Thema Aufmerksamkeit ist ein ganz wichtiges. Jemandem Aufmerksamkeit schenken. Das schafft Vertrauen, weil es eine Art ist, das Wohlwollen zu zeigen. Was anderes ganz Wichtiges ist das Thema Unterstützung. Also da zu sein für andere, ihnen zu helfen und bereit zu sein, die eigenen Interessen für die des anderen zurückzustellen, wenn wir wissen, dass er uns gerade mehr braucht. Ja, das kann die tröstende Umarmung sein, wenn wir wissen, da hat gerade jemand Liebeskummer. Das kann der Becher Kaffee sein, den ich dem Kollegen auf den Tisch stelle, wo ich sehe, der ist total gestresst. Das sind die Kleinigkeiten, mit denen wir Wohlwollen zeigen können. Und wenn uns jemand als wohlwollend wahrnimmt, dann ist er deutlich eher bereit, uns zu vertrauen.
Das läuft auf das alte Sprichwort hinaus, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus?
Ja, ließe sich damit beschreiben.
Eva Schulte-Austum war zu Gast in der Redezeit in Neugier genügt. Das Buch, in dem Sie zusammengefasst haben, was Sie auf Ihren Reisen da alles erlebt haben und welche Interviews Sie geführt haben, heißt Vertrauen kann jeder, das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben. Und ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren.
Ganz herzlichen Dank.
WDR 5